Ostern steht vor der Tür. Was machen wir an Ostern? Wir suchen und wir finden. Das tut auch die Psychologie bzw. die Psychoanalyse und darüber wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Hallo. Mein Name ist Jens Helmich und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt für den Heilpraktiker Psychotherapie und andere, die sich für die Themen interessieren. Bevor wir loslegen, möchte ich euch auf ein Freebie aufmerksam machen, also auf ein kleines Video, was wir gedreht haben, in dem ich die 9 Fragen insgesamt zur Heilpraktikerprüfung Psychotherapie, also zur schriftlichen Heilpraktikerprüfung mal vorstelle, ein bisschen abklopfe auf seine Tücken und Fallen und euch generell ein bisschen was über die Prüfung vor dem Gesundheitsamt erzähle. Ihr findet das Video unter www.prüfungsdoping.de/bonus. Und wenn ihr Lust habt oder wenn ihr jemanden kennt, der sich auf die Prüfung vorbereitet oder die im Herbst begehen möchte, das könnt ihr euch gerne anschauen. Irgendwie vielleicht ist es ganz hilfreich. So, kommen wir zum Thema. Ich hatte schon gesagt, heute geht es um Ostern, allerdings nicht um das Eiersuchen an Ostern, sondern es geht um was anderes. Ne? Suchen und Finden ist so das Thema. Und wir als Heilpraktiker Psychotherapie suchen und finden ja auch, könnte man sagen. Ne? Also was ist eine Anamnese? Ist ja eigentlich nichts anderes als eine Diagnosestellung auch später. Ne? Die Diagnosestellung wäre das Finden, die Anamnese wäre das Suchen. Das heißt, auch wir suchen ja im Verborgenen, nämlich in unserem Gegenüber, den wir ja nicht kennen, der ne, als Patient zu uns kommt, als Hilfesuchender zu uns kommt, suchen wir die Ursachen für sein Leiden, was auch immer das ist. Sagen wir mal, er hat ein psychosomatisches Leiden, er hat Magenbeschwerden, das Ganze schon seit langer Zeit irgendwie. Es gibt keine körperliche Ursache, er hat schon alle Magenspiegelung und was auch immer, alle Untersuchungen schon hinter sich. Und er kommt dann zu uns, weil er der Ansicht ist, es könnte psychosomatisch sein, beziehungsweise er kommt zu uns wegen irgendwelchen Beschwerden und wir reden dann über seine Magenbeschwerden. Und es ist dann ja unsere Aufgabe zu suchen, was ist die Ursache und zu finden, nämlich was ist die Diagnose dieser Beschwerden, was liegt diesen psychosomatischen Beschwerden zugrunde und wie können wir helfen. Das wäre dann der dritte Schritt. Wie können wir therapeutisch helfen, ne? Oder wie kann jemand anders therapeutisch helfen? Denkt immer bitte ein bisschen daran. Der Heilpraktiker Psychotherapie ist verpflichtet, wenn er selber keine Hilfe geben kann, andere Hilfe zu empfehlen. Also doktort dann nicht an irgendwas rum, was ihr nicht therapieren könnt. Bleibt bei euren Leisten, bei den Therapieverfahren, die ihr gelernt habt und die eben angewendet werden können auf bestimmte Störungsbilder. Das ganze Thema Suchen und Finden ist natürlich für die Psychologie ganz essentiell oder steht gewissermaßen am Anfang. Ne? Am Anfang waren die angehenden Psychologen, also wir reden jetzt so von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren mit dem sogenannten Wahnsinn konfrontiert und wussten sich darauf keinen richtigen Reim zu machen. Man hat früher schon diverse Hypothesen, warum jemand wahnsinnig wird. Da gab es die Säftelehre, die ist eher so mittelalterlich, aber das wirkte also wirklich noch sehr, sehr lange nach. Oder schlechte Gerüche wurden eingeatmet und führten deswegen zu Gehirnfieber. Und das Gehirnfieber wiederum führte zum Wahnsinn und so weiter. Man hatte halt so sein Bestes getan, um da nach Ursachen zu suchen, aber gefunden hat man sie dann doch nicht so häufig. Der erste große, müsste man sagen, Sucher war der französische Psychiater Charcot, der eine Jahrmarktattraktion, wenn man so will, nämlich die Hypnose, verschärft im Rahmen der ärztlichen Diagnose, also der neurologischen Diagnose eingesetzt hat. Das heißt, Charcot hat Menschen hypnotisiert und hat festgestellt, dass unter Hypnose, indem er unter Hypnose bestimmte Befehle gibt, irgendwie bestimmte Symptome zum Verschwinden gebracht werden können. Das heißt, die Hypnose ist ja ein Zustand so ähnlich wie das Schlafwandeln, könnte man sagen. Es ist ein schlafähnlicher Zustand, ja. Macht offenbar Kanäle frei, ja, oder erlaubt in irgendeiner Art und Weise den Zugang zu den unbewussten Teilen im Menschen. Sein Schüler Sigmund Freud hat das aufgenommen und hat die Hypnose auch sehr erfolgreich, natürlich, wie wir wissen, angewendet und hat im Grunde genommen auf der Basis von diesen Überlegungen von dem Charcot hat er dann die Psychoanalyse entwickelt. Die Psychoanalyse ist vom Wesen her zunächst mal nichts anderes als eine Psychotherapie, aber sie ist vor allen Dingen sie hält ein gewaltiges Diagnoseinstrumentarium sozusagen bereit. Und zwar, indem sie den Zugang zum Unbewussten erlaubt. Zunächst mal postulierte Freud ja das Unbewusste. Der Begriff stammt nicht von ihm. Er hat den schon übernommen. Und in seinem berühmten topologischen Modell, das man ja vielleicht kennt, ne, über Ich, Ich und Es irgendwie, hat er dann irgendwann verortet, dass das Es der Ort ist, in dem unbewusste Wünsche oder auch aktiv verdrängte Wünsche beziehungsweise auch so das Triebleben des Menschen so sich gewissermaßen versammelt. Und dieses ist uns im Altersleben eben nicht bewusst. Es wird uns aber bewusst im Traum. Deswegen war für Sigmund Freud der Traum ein wichtiges, oder sagen wir mal, die Diagnose auf der Basis des Traumes war die sogenannte Traumanalyse. Und das war für ihn ein ganz wichtiger Zugang zu diesem Unbewussten, weil er gesagt hat, wenn wir die Konflikte, die im Unbewussten stecken, wenn wir die finden, ne, wenn wir die erst müssen wir sie suchen, müssen wir sie finden, wenn wir die gefunden haben, dann lösen sich viele Symptome des Patienten von selbst auf. Ja, wir kennen das vielleicht, wir können das uns so vorstellen, jemand hat eine Angstphobie entwickelt, ja, also eine Angstphobie ist doppelt gemoppelt, also eine Phobie entwickelt, ne, sagen wir mal eine Spinnenphobie. Und wenn wir jetzt durch genaues Erforschen seines Unbewussten sozusagen herausfinden, was die Ursache dafür ist und er das nochmal durchleben kann, mit unserer Hilfe sozusagen gesteuert durchleben kann, dann verschwindet die Phobie. Ja, die Angst vor Spinnen, diese krankhafte Angst. Das war so die Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, wie suchen wir etwas im Unbewussten? Ja, das Unbewusste ist ja nun, ne, wenn überhaupt in irgendeiner Art und Weise im Menschen oder in der Psyche des Menschen verankert. Und wenn es schon dem Patienten nicht zugänglich ist, wie ist es dann dem Psychiater bzw. dem Psychoanalytiker zugänglich? Deswegen hatte Freud gesagt, alles klar, im Traum öffnet sich gewissermaßen dieses Unbewusste dem Bewussten, deswegen träumen wir sozusagen. Das heißt, im Traum verarbeiten wir Tagesreste, aber im Traum steigen auch gewissermaßen Erinnerungen oder eben auch Traumatisierung, also Verletzungen aus der Kindheit, die wir eigentlich verdrängt haben, die wir da abgelegt haben sozusagen in diesen Keller des Unbewussten, tauchen wieder auf. Und indem wir uns die Träume der Patienten erzählen lassen, können wir in diesen Träumen Ursachen für psychisches Leid finden. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass das Unbewusste so leicht dann auch nicht zu finden ist, sondern es versteckt sich gewissermaßen unter zwei Ostereierhüllen. Denn der Traum bildet nicht eins zu eins in irgendeiner Art und Weise das ab, was im Unbewussten geschieht, sondern das Unbewusste wirkt in den Traum durch bestimmte Symbole und bestimmte Verdichtungen hinein. Das heißt, wenn wir im Traum, sagen wir mal, wir träumen im Traum von unserer Mutter, dann heißt das nicht, dass wir nur von unserer Mutter träumen, sondern wir träumen von Muttergestalten, ja, beispielsweise. Oder wir träumen überhaupt von Frauen, die sich dann aber in der Gestalt unserer Mutter verdichten. Beziehungsweise, zusätzlich kommt noch, oder dazu kommt noch, ne, um es noch schwieriger zu machen, neben dieser Verdichtung gibt es auch eine Art Zensur. Das heißt, das Es erlaubt sozusagen keine 1:1 Abbildung seiner Inhalte, sondern es verschleiert die gewissermaßen. Das versteckt sich dann hinter diesen sogenannten Traumsymbolen. Traumsymbole sind eine uralte Quelle der Freude für ganz viele Traumforscher gewesen. Schon im Altertum gab es ganze Traumbücher, die nur die Traumsymbole aufgeführt haben. Man kennt das zum Teil heute noch so ein bisschen so aus dem Bleigießen von Silvester. Wenn du ein Fahrrad gießt aus deinem Blei, dann wirst du nächstes Jahr ein Fahrrad geschenkt bekommen oder sowas. Da ist auch noch so diese Vorstellung, das ist letztendlich eine ähnliche Vorstellung, müsste man sagen. Also da mischt sich so ein bisschen so Mystik und Psychologie. Ist spannend, ne? Spannend auch zu lesen. Aber diesen direkten Zugang zum Unbewussten erlaubt es dann eben doch nicht. Das heißt, die Aufgabe des Psychoanalytikers ist es, hinter diesen Verdichtungen und hinter diesen Zensuren oder Zensierungen des Unbewussten sozusagen die Wahrheit zu finden. Das ist das wird gelehrt, die Ausbildung ist lang und sehr aufwendig auch. Es gibt dann sogenannte Lehranalysen, in der der Psychiater dann sozusagen durch seine eigene Psychoanalyse dann lernt, andere zu psychoanalysieren und so weiter. Sehr schwierig. Die meisten Heilpraktiker Psychotherapie werden keine Psychoanalytiker. Dafür braucht man üblicherweise ein Diplom, also ein Studium, also ein Master in Psychologie. Und eine mehrjährige klinische Ausbildung dann auch. Aber deswegen kann man sich mit dem Thema beschäftigen und es ist reizvoll. Ne? Die Werke Sigmund Freuds liegen im Internet als PDFs jedermann zugänglich zur Verfügung. Wer sich das runterladen will und hat eine sehr schöne Bettlektüre, Freud war ein glänzender wissenschaftlicher Stilist. Es macht Spaß, Freud zu lesen. Es macht wirklich Spaß. Es ist auch nicht so schwierig, wie man meint. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht so schwierig. Und wer dazu Lust hat, den lade ich ein oder der sollte sich eingeladen fühlen, sich damit zu beschäftigen. Ein weiterer Schlüssel zum Unbewussten, den Freud gefunden hatte, war die sogenannte freie Assoziation. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Ihr kennt vielleicht das übliche psychoanalytische Setting. Ein Sofa. Freud hatte ein Sofa, da lagen so Teppiche drauf. Sehr schön, steht in London im Freud-Museum. Darf man sich aber nicht drauflegen. Hätte ich gerne, darf man sich aber nicht. Patient lag ausgestreckt auf dem Sofa und der Analytiker saß für ihn nicht sichtbar sozusagen am Kopfende des Sofas. Und dann forderte Freud in dem Fall oder auch seine Nachfolger forderten dann den Patienten auf, frei zu assoziieren, einfach frei zu erzählen. Und dadurch, dass die Kommunikation ja gewissermaßen gestört war, wenn ich alleine auf dem Rücken liege und zur Decke gucke, bin ich ja im Prinzip mit mir allein in dem Moment. Der Psychoanalytiker verschwindet so ein bisschen. Ich weiß zwar, dass er da ist, aber er ist eben unsichtbar für mich und dementsprechend verschwindet er so ein bisschen aus meinem Bewusstsein. Und in diesen freien Assoziationen, was ich dann so erzähle, das ist dann so frei flottierend, ach, dann habe ich dieses erlebt und dann ist mir das passiert und so weiter und so weiter, kann der trainierte Psychoanalytiker eben auch Hinweise auf unbewusstes Geschehen herauslesen, was sich im Alltag übrigens auch häufig durch sogenannte Versprecher oder so, das sind die berühmten Freudschen Fehlleistungen auch ergibt. Ja, das heißt, wir kennen das auch in unserem Alltag, wenn wir uns versprechen, dann drängt sich zum Teil ein unbewusster Wunsch gewissermaßen in unsere Sprache hinein. Und mir fällt gerade kein schönes Beispiel ein, oder vielleicht doch, ich muss mal so in einer Hirnhälfte sozusagen jetzt weiter überlegen. Das heißt, Versprecher und dieses freie Assoziieren sind auch Möglichkeiten, dem Unbewussten oder der Zensur des Unbewussten gewissermaßen ein Schnippchen zu schlagen und ihm doch in die Karten zu gucken. Das heißt, hinter die Grenzen des Unbewussten zu sehen, um dann idealerweise nach einem mehrjährigen Prozess, muss man sagen, eine Psychoanalyse dauert sehr, sehr lange, mehrere hundert Sitzungen zum Teil, dann tatsächlich die Ursache, die Traumatisierung beispielsweise in der Kindheit aufgefunden zu haben und dann eben auch das Symptom, sagen wir mal, wir hatten am Anfang gesagt, die eine Angststörung, ne, irgendwie, ne, eine Spinnenphobie, die dann aufzulösen. Ja, das ist so der Prozess. Also ihr seht, Suchen und Finden ist letzten Endes Psychotherapie. Therapie schließt sich zwar eigentlich eher an, aber Suchen und Finden ist etwas, womit wir uns durchaus auseinandersetzen sollten. Denn eine gute Anamnese ist der Schlüssel zu einer guten Diagnose und die wiederum ist der Schlüssel zu einer guten Therapie. Das ist die Reihenfolge. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Ostern und ich hoffe, ihr sucht und ihr findet. Und ihr findet vielleicht auch das, was ihr wünscht und das, was ihr begehrt. Begehren ist ein Begriff von Jacques Lacan, der sich da auch zu geäußert hat. Aber das, glaube ich, führt heute ein wenig zu weit. Jacques Lacan ist eine lohnenswerte Lektüre und wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, es gibt einen sehr schönen Lacast. Da verweise ich jetzt mal sozusagen auf einen anderen Podcast. Das ist der Lacast-Podcast, in dem lernt man alles über Lacan in einer sehr schönen dialoghaften Art und Weise. Wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen oder Freuds Werke zu lesen, den lade ich herzlich ein, das zu tun. Es lohnt sich. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues erzählen können und ihr habt ein bisschen Spaß gehabt irgendwie. Jetzt geht's bald an die Ostereier und vor allen Dingen nach draußen. Der Frühling ist da und ich hoffe, ihr findet das, was ihr sucht. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und empfehlt ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter, die sich vielleicht auch auf die Heilpraktikerprüfung Psychotherapie vorbereiten. Im Herbst kommt ja jetzt die nächste Runde. Ich möchte am Schluss nochmal ganz kurz auf mein Video aufmerksam machen, www.prüfungsdoping.de/bonus. Dort findet ihr mein Video, in dem ich ein bisschen die Fragen vorstelle und die Frage zur Fragetechnik sage des Gesundheitsamtes und vor allen Dingen zur Antworttechnik was sage. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und vielleicht hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.